Ich freue mich für alle, die heute Morgen dabei sind, wieder bei diesem Livestream heute an diesem Pfingstsonntag. Und bevor wir jetzt einsteigen wollen in die Predigt, möchte ich noch für uns beten. Herr Jesus, hab herzlichen Dank dafür, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen. Hab herzlichen Dank, dass du gegenwärtig bist, überall, wo wir jetzt sind, in den Wohnzimmern, in den Küchen, aber auch hier bei uns, bei der Aufnahme dieser Predigt. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen jetzt öffnest, dass wir uns fokussieren können auf all das Gute, das du uns in deinem Wort auch heute Morgen wieder zu sagen hast. Danke, dass du das tust. Amen. Wir wollen heute jetzt dieses zentrale Ereignis von Pfingsten zum Anlass nehmen, um noch einmal miteinander nachzudenken, was wir am letzten Sonntag schon begonnen haben, in der zweiten Folge heute, über das Wunder einer geistlichen Neugeburt. Und dieses Wunder hat sich ja erstmals an Pfingsten ereignet und das betraf Tausende von Menschen. In der Apostelgeschichte im Kapitel 2 wird uns dieses Geschehen, dieses Wundergeschehen, können wir wirklich sagen, ausführlich beschrieben. Und diese ganze Beschreibung in Apostelgeschichte 2 kann man in einem Satz zusammenfassen, der niedergeschrieben ist im Vers 4 von Apostelgeschichte 2. Dort heißt es, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt wollen wir die Konturen einer solchen geistlichen Neugeburt heute weiter enthüllen, weil daraus so viel Schönes fließt, weil daraus so viel Kraftvolles fließt und entstehen kann. Aber andererseits ist dieses Thema auch immer wieder mit Zweifeln, mit Unsicherheiten behaftet. Wie auch der Text von heute deutlich macht, der Text aus Apostelgeschichte 19, das ist jetzt einige Jahre nach dem erstmaligen Pfingstereignis, heißt es in Apostelgeschichte 19, heißt es, Paulus zog durch das kleinasiatische Hochland. Wenn man heute auf der Karte schauen würde, das ist die heutige Türkei. Also Paulus zog durch die heutige Türkei und kam nach Ephesus. Das ist eine oder war eine Hafenstadt am Mittelmeer, war so ein Zentrum, eine blühende Handelsstadt. Diese Stadt war am Puls der Welt, war aber auch am Puls der Religionen. Und jetzt kommt Paulus nach Ephesus und jetzt heißt es weiter, dort traf er einige Jünger. Und wir spüren es aus dem Text heraus. Als er ins Gespräch kam, es sind ja 12 Leute, waren es, lesen wir später, merkte Paulus sofort, diese 12 Jünger waren nicht Anhänger irgendeiner heidnischen Religion, die sehr verehrt wurden in Ephesus, sondern es waren gewissermaßen christliche Jünger. Also dort traf er in Ephesus einige Jünger, also christliche Jünger, könnten wir sagen, aus dem Zusammenhang heraus. Zu denen sprach er deshalb, legt ihn eine Frage vor und fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und die Jünger sprachen jetzt zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Die Zeit fehlt uns jetzt heute Morgen, um ins Detail in die Umstände einzutauchen von diesen damaligen 12 Ephesus Jüngern. Fakt ist, Unsicherheiten in dieser so existenziellen Grundfrage von unserem christlichen Sein oder von unserem Sein als Christ gab es nicht nur damals, sondern solche Unsicherheiten, wie hier beschrieben sind, die gibt es bis heute. Bis heute. Und ich möchte dies mit einer ganz kurzen Geschichte deutlich machen, die aber große geschichtliche Auswirkungen hatte. Es war in einer Kapelle in Großbritannien, in London. Sonntag für Sonntag ließen sich die Gottesdienstbesucher die gleiche Predigt über sich ergehen. Denn der Prediger in dieser Kapelle predigte bereits seit Wochen immer über die gleichen Worte, über Johannes 3, wie wir uns damit beschäftigt haben am letzten Sonntag. Er predigte jeden Sonntag die Aussage von Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Am nächsten Sonntag wieder, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann am Sonntag drauf wieder, ihr müsst von Neuem geboren werden. Sonntag für Sonntag, wenn wir uns das so vorstellen. Und irgendwann wurden die Zuhörer gereizt. Und irgendwann hatten sie genug davon und fragten den Prediger, warum wiederholen sie jeden Sonntag den Satz, ihr müsst von Neuem geboren werden? Die Antwort war ganz kurz des Predigers, er sagte, weil ihr von Neuem geboren werden müsst. Und dieser Prediger war kein anderer als John Wesley. Und John Wesley wusste, wovon er redete. Er reiste nämlich als Indianer-Missionar nach Amerika und wirkte dort, ohne selber dieses Wunder der geistlichen Neugeburt erlebt zu haben. Und nach einiger Zeit kehrte er völlig deprimiert zurück, wieder nach England, bis er dann in dieser kleinen Gemeinde in London seine geistliche Neugeburt erlebte. Und John Wesley wurde später einer der größten Erweckungsprediger aller Zeiten, der eine weltweite Ausstrahlung hatte. Aber nicht nur das, durch die Wirksamkeit von John Wesley hat sich damals das soziale Leben in Großbritannien, das wirklich ganz da niederlag, sichtbar positiv verändert. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Fragte damals Paulus diese Ephesus-Jünger. Das heißt, man kann christlich gläubig sein, man kann christlich in gewissem Maßen sozialisiert sein, ohne den Heiligen Geist zu haben. Und deshalb wollen wir uns heute Morgen auf die Frage konzentrieren, wie kann ich ganz sicher wissen, dass ich wiedergeboren bin? Es ist einfach eine Tatsache, dass manchmal sogar selbst langjährige Christen oder Gläubige immer wieder Zweifel haben in dieser Frage. Wie kann ich ganz sicher wissen, dass ich wiedergeboren werde? Doch der springende Punkt darin ist, dass jede dieser geistlichen Neugeburt eben ein Wunder ist. Und es liegt in der Sache der Natur eines Wunders, dass Wunder nicht nur logisch, mathematisch erklärt werden können. Und so ist es auch bei einer geistlichen Neugeburt. Sie bleibt im Kern immer ein Geheimnis. Und deshalb vergleicht Jesus, ich greife nochmals kurz zurück auf die Predigt vom letzten Sonntag in seinem Gespräch mit Nikodemus, vergleicht Jesus das Geschehen einer Wiedergeburt mit dem Blasen eines Windes. Ich lese dazu nochmals aus Johannes 3, Vers 8, wo Jesus das so erklärt, der Wind weht, wo er will. Das ist ein Geheimnis, das kann man nicht steuern. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Jesus braucht hier also das Bild des Blasen des Windes. Und das kennen wir alle. Den Wind spüren wir auf unserer Haut, vor allem jetzt, wenn die Biese weht. Oder wir spüren es in den Haaren und trotzdem bleibt dieses Blasen des Windes ein Geheimnis, weil wir es mit den Augen nicht sehen können, weil wir es irgendwie nie ganz erfassen können. Und ich sage es noch einmal, wie letzten Sonntag, so können wir auch eine geistliche Neugeburt nicht einfach so in ein rationales, theologisches Schema hineinpressen. Es bleibt ein Geheimnis. Hingegen, und das ist jetzt ganz entscheidend, die Auswirkungen vom Blasen des Windes oder die Veränderung, die das Blasen des Windes bewirkt, die sind klar feststellbar. Die können wir klar sichtbar sehen, indem sich zum Beispiel eben die Äste eines Baumes bewegen oder indem es Wellen gibt, irgend im See oder im Rhein. Und so ist es auch bei einer geistlichen Neugeburt. wer das innerlich erlebt hat, da werden immer auch ganz konkrete Auswirkungen oder Veränderungen deutlich, erkennbar, spürbar, sichtbar. Und ich möchte heute Morgen 5 konkrete Auswirkungen oder Kennzeichen einer geistlichen Neugeburt nennen, die auch die Bibel nennt, die uns wirklich eine Hilfe sein können und vielen schon eine Hilfe waren, um in dieser so wichtigen existenziellen Frage unseres Christseins letzte Klarheit zu bekommen. Und ich lade dich heute Morgen auch dazu ein, prüfe dich selber, ob diese Auswirkungen in deinem Leben zu finden sind, ob du wiedergeboren bist oder ob du, ich sage es gerne mal so, noch nicht wiedergeboren bist. Brüder, das wäre so mein Wunsch, dass Menschen, die merken, ich bin nicht wiedergeboren, eine solche Wiedergeburt auch suchen. Ich komme zur ersten Auswirkung, ersten Kennzeichen, was die Bibel nennt. Ein wiedergeborener Mensch hat eine tiefe Gewissheit oder bekommt eine tiefe Gewissheit, die darin besteht, ich bin völlig angenommen bei Gott. Eine tiefe Gewissheit der Erlösung. Man nennt das in der frommen Fachsprache auch, ein wiedergeborener Christ hat Heilsgewissheit. Das ist so die erste Veränderung, die sofort geschieht, wenn ein Mensch wiedergeboren wird. Ich nenne das gerne immer den Geburtsschrei einer geistlichen Neugeburt. Diese Gewissheit. Diese Gewissheit. Es gibt viele Bibelstellen, die uns das zeigen. Ich möchte nur eine auswählen, die auch schon eingeblendet ist. Römer 8, Vers 16. Da steht, der Heilige Geist selber bezeugt es in meinem Innersten, dass ich ein Kind Gottes bin. Das heißt, ein wiedergeborener Christ weiß zu 100% sicher, dass Jesus alle meine Sünden vergeben hat. Ein wiedergeborener Christ weiß es zu 100% sicher, dass Jesus allen Mist aus meinem Leben hinausgefegt hat. Er weiß, wenn ich heute sterben würde, dann habe ich ewiges Leben. Und diese Gewissheit, dieser völligen Annahme bei Gott ist also mehr als nur ein vages Hoffen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich hoffe, dass Gott mir am Ende des Lebens gnädig ist. Das ist ein frommer Wunsch, ein guter Wunsch, aber das ist keine Gewissheit. Sondern diese Gewissheit durch den Heiligen Geist ist viel mehr. Es ist nämlich das, was unsere Glaubensväter schon seit Jahrzehnten, bereits schon seit Jahrhunderten immer wieder gesungen haben, indem sie gesungen haben, bis auf Schwören kann ich's wissen, dass der Schuldbrief gegenüber Gott ist zerrissen und die Zahlung ist vollbracht für alle meine Schuld. Jesus hat mich frei gemacht. Das ist diese Heilsgewissheit. Gerade in dieser Corona-Zeit habe ich immer wieder auch mit älteren Christen gesprochen und ich habe sie jeweils gefragt, habt ihr Angst vor dieser Krankheit und in eurem Alter auch für den Folgen, nämlich des Todes? Da hat mir zum Beispiel jemand gesagt, ja, was soll ich da Angst haben, wenn ich sterbe, dann geht es mir noch besser als jetzt. Und eine andere Christin hat mir gesagt, für mich selber habe ich keine Angst, dass ich verliere ja nichts durch den Tod. Ich weiß, wo ich hinkomme, aber ich halte mich an diese Regeln, dass ich nicht unnötig krank werde und vorzeitig sterbe, wegen meinem Umfeld, wegen meinem Mann, wegen den Kindern. Das wäre für sie eine Zumutung. Das ist Heilsgewissheit. Und diese Gewissheit, diese tiefe Gewissheit, die hat auch ein Fundament. Und das Fundament ist das Wort Gottes, ist die Bibel. Und wir finden durch die ganze Bibel hindurch, dass das Wort Gottes so ein Grundton des Jubels, vor allem im Neuen Testament, wo es immer wieder heißt, ich weiß es, ich bin gewiss, ich habe es, ich bin ein Kind Gottes. möchte eine Kostprobe vorlesen, eine weitere Kostprobe aus der Bibel, wo uns das deutlich gezeigt wird. 1. Petrus 1, Vers 23, da heißt es, ihr seid ja von Neuem geboren. Wieder Gewissheit, ihr seid. Nicht eine vage Hoffnung. Ihr seid ja von Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat, wieder Gewissheit, seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, unsicheren Samen, sondern in einem unvergänglichen Samen, in dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Wieder Gewissheit. Ich komme zur zweiten konkreten und handfesten Auswirkung einer Wiedergeburt. Die heißt, ein wiedergeborener Christ liebt ganz einfach Jesus. Wieder eine Bibelstelle dazu aus Römer 5, Vers 5, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, im Augenblick, wo eine solche geistliche Neugeburt geschieht, bekomme ich den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist gießt göttliche Liebe in mein Leben hinein. Und zwar nicht nur theoretisch, nicht nur so irgendwie verkopft theologisch, sondern er gießt göttliche Liebe hinein mit ganz handfest konkreten Auswirkungen. Ich bin nämlich dann plötzlich in der Lage, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Ja, mehr, wenn die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in mein Leben ausgegossen wird, dann wird Jesus plötzlich meine große Liebe. Er wird meine neue Leidenschaft. Was ist Leidenschaft? Leidenschaft kann man vielleicht vergleichen mit Sportlern. Bei Sportlern spürt man das oft sehr. Sie sind leidenschaftliche Leute. Ein Sportler muss einmal gesagt haben, ich wäre bereit, um Weltbester zu werden, Ratten roh zu fressen. Das ist Leidenschaft. Und ein wiedergeborener Mensch, der hat auch eine Leidenschaft, natürlich eine andere, eine Leidenschaft für Jesus. Und diese Leidenschaft für Jesus oder diese Liebe für Jesus zeigt sich darin, dass ich gerne Zeit mit Jesus verbringe. Zusammen auch mit der Bibel, weil durch die Bibel redet Jesus zu mir. Der Heilige Geist übersetzt sein Wort immer wieder ganz konkret in meine Lebenssituationen hinein. Oder diese Liebe zu Jesus, die zeigt sich auch darin, dass ich gerne mit diesem Jesus direkt rede. Und daraus entstehen ganz tiefe Begegnungen mit Jesus. Aber jetzt gibt es liebe Leute, die sich Christen nennen, immer wieder sagen, ja, Bibel lesen, das ist nicht so mein Ding. Bibel lesen, dazu finde ich einfach kaum Zeit. Es ist so aufwendig, die Bibel zu lesen oder beten. Sagen Leute, ich habe zwar Gott gerne, ich habe auch nichts gegen Gott, aber regelmäßig zu beten, das ist mir irgendwie zu anstrengend. Das ist das Gleiche, wenn ich zu meinem Partner, Ehepartner sagen würde, ich habe dich zwar gerne, aber reden mit dir, das ist mir irgendwie zu anstrengend. Deshalb ist es eine konkrete Auswirkung einer Wiedergeburt. Ein wiedergeborener Mensch liebt Jesus. Und aufgrund dieser Auswirkung kann ich mich jetzt prüfen, bin ich wirklich wiedergeboren? Oder bin ich auch irgendwo in meinem Christsein lau geworden? Kommen wir zur dritten Auswirkung, welches die Bibel nennt, auch wieder ein handfestes Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen. Und es lautet, ein wiedergeborener Mensch hat eine ganz neue Beziehung zu all dem, was Gott gefällt. Und gleichzeitig hat er auch eine ganz neue Beziehung zu all dem, was in den Augen Gottes böse ist. Oder was die Bibel auch als Sünde bezeichnet. Wieder eine von vielen Bibelstellen seht ihr bereits eingeblendet aus Johannes 3, Vers 9, wo es heißt, wer aus Gott geboren ist, und jetzt kommt ein weiteres Kennzeichen, der sündigt nicht. Und jetzt wird das begründet. Denn in ihm, durch die Wiedergeburt, ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Ist das zu verstehen? Wie war es früher? Früher war die Sünde unser Lebenselement, so wie bei einem Schwein. Ein Schwein, das suhlt sich liebend gerne im Dreck. Das ist das Lebenselement von einem Schwein. Und so war es auch in unserem Leben. Sünde, das kratzt mich nicht. Sünde ist normal. Sünde ist nichts Besonderes. Aber ein wiedergeborener Mensch kann jetzt plötzlich Sünde nicht mehr genießen. Das heißt nicht, dass ein wiedergeborener Mensch nicht auch noch in Sünde fallen könnte. Das ist nicht gemeint. Oder dass ein wiedergeborener Mensch nicht mehr Sünde tun kann. Das ist nicht gemeint. Ich möchte auch wieder einen Vergleich beiziehen. Was halten wir von einem Kind, das zwar geboren ist und jetzt lernt es laufen, aber es fällt immer wieder mal um? Oder es macht immer wieder mal in die Windeln. Was sagen wir einem Kind, wenn es zum 100. Mal umgefallen ist und in die Windeln gemacht hat? Sagen wir zu einem solchen Kind, also ich glaube, nach 100 Malen, du bist wahrscheinlich gar nie geboren worden. Und genau so ist es mit einem wiedergeborenen Christ. Wenn er fällt, und das ist möglich und geschieht auch in Sünde, dann versucht er sich sofort davon zu reinigen, weil es nicht mehr sein Lebenselement ist. Weil er sich da nicht mehr wohl fühlt. Wie ein Kind, das immer größer wird, wenn es in die Windeln macht, irgendwann fühlt es sich immer weniger wohl darin. Also dieses Kennzeichen, ein wiedergeborener Mensch hat eine ganz neue oder bekommt eine ganz neue Beziehung zu all dem, was Gott gefällt. Warum? Er hat eine neue Liebe, er hat eine neue Kraft in sich durch den Heiligen Geist. Wie es hier steht, wer aus Gott geboren ist, in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Und diese neue Liebe und diese neue Kraft durch den Heiligen Geist bewirkt eine Leidenschaft für Jesus. Und das Großartige daran ist, durch diese neue Leidenschaft für Jesus können wir negative Leidenschaften in unserem Leben überwinden. Mit anderen Worten ausgedrückt, ein wiedergeborener Christ muss nicht mehr zwingend seine negativen Triebe ausleben, muss nicht mehr zwingend so in zerstörenden Lüsten und diese ausleben, sondern er hat eine neue Lust bekommen. Jemand hat einmal gesagt, bei der Wiedergeburt wird die Lust zur Sünde ersetzt mit der Lust zum Herrn, mit der Lust an Jesus. Und darum sagt Jesus auch, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Oder Apostel Johannes gibt noch einen drauf und sagt in einem seiner Briefe, und seine Gebote sind nicht schwer. Warum nicht? Weil der Wiedergeborene einen Mensch, eine neue Liebe, eine neue Kraft in sich hat. Eine Liebe auch zu den Geboten Gottes, eine Kraft danach zu leben durch den Heiligen Geist. Jetzt gibt es aber liebe Leute, und ich betone das, wirklich liebe Leute, die sich auch irgendwo Christen nennen, aber wenn es um die guten Gebote Gottes geht, wenn es irgendwie um christliche Ethik geht, dann verwerfen sie schnell die Hände und sagen schnell, das ist Druck. Das ist Druck. Darf ich das mal ganz, ganz direkt und undiplomatisch kommentieren? Dieses Empfinden, Gebote Gottes sind Druck, das ist ein Empfinden von einem Menschen, der nicht wiedergeboren ist. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich bin in einem frommen Haus aufgewachsen. Und solange ich nicht wiedergeboren war, war mir das ganze Christentum irgendwie unsympathisch. Ich sah darin immer nur Verbote. Ich sah, wenn ich Christ bin, dann darf ich das nicht. Wenn ich Christ bin, dann muss ich jenes tun. Und das ist verboten. Und das muss man tun. Und so weiter. Bis zu diesem 8. April 1980, wo ich wiedergeboren wurde. Und war das total vorbei. hätte das nie gedacht, durch den Heiligen Geist plötzlich eine Liebe zu den Geboten Gottes. Ich mag mich nie erinnern, dass ich jemals die Bibel gelesen hätte und dachte, oh, das ist Druck. Eine Liebe, eine ganz neue Beziehung zu dem, was Gott gefällt. Und das ist eben ein weiteres Kennzeichen eines Christen. Anhand dieses Kennzeichen, dieser konkreten Auswirkung, kann ich mich selber prüfen, bin ich wiedergeboren? Ich komme jetzt zum vierten, zur weiteren Auswirkungen einer Wiedergeburt. Ein wiedergeborener Mensch sucht und lebt im engen Kontakt mit anderen Christen. Hier ist die Stelle eingeblendet aus Johannes 3, Vers 14. Da steht, wir haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das beschreibt die Wiedergeburt. Vorher war ich im Tod, die Beziehung zu Gott war tot. Und jetzt habe ich den Schritt getan ins Leben. Jetzt ist Leben hineingekommen in meiner persönlichen Beziehung zu Gott. Wir wissen es. Das ist das Kennzeichen, die Auswirkung. Warum wissen wir es? Weil wir unsere Geschwister, weil wir die anderen Christen lieben. Überlegen wir mal, wie war es vorher? Da fühlten wir uns doch oft im Kreise von diesen Christen gar nicht so wohl. Bei mir war das ganz krass, weil ich immer wieder von diesen Leuten umgeben war. Ich ging da lange gerne lieber auf Distanz. Ich fühlte manchmal in Anwesenheit der Christen mich wie vor Gericht angeklagt. Dabei hat gar niemand etwas gesagt. Die waren meistens sehr freundlich mit mir. So war es vorher. Und wie ist heute? Wie ist es heute? Ein wiedergeborener Christ, der zieht es immer wieder hin zur Gemeinschaft mit anderen Christen. Warum? In dieser Gemeinschaft fühlt er sich wohl. Da fühlt er sich innerlich verbunden. Oder da fühlt er sich innerlich daheim. Wir machen ja heute diesen Livestream oben im Dachstock des Gemeindezentrums der FEG Thayngen und schon bald dürfen wir wieder unten im Saal sein. Und ich weiß es, einige werden dann kommen und sagen, jetzt bin ich wieder daheim. Dort, wo die Christen sich treffen, wo das Wort Gottes gepredigt ist, da ist man daheim. Ich freue mich immer über diese Aussage, weil das ist eine Auswirkung der Wiedergeburt. Jetzt in dieser Corona-Zeit war das ja nicht immer möglich oder nur reduziert möglich, diese Gemeinschaft zu pflegen mit anderen Christen. Darf ich einmal fragen, wie hast du diese Zeit so empfunden? Hast du diese Gemeinschaft vermisst? Oder sagst du, ich kann eigentlich ganz ohne diese Gemeinschaft mit anderen Christen ganz gut leben? Ist also ein weiteres Kennzeichen. Wiedergeborene Menschen haben das Bedürfnis, in verbindlicher Gemeinschaft mit anderen Christen zu leben. Und darf sich heute Morgen ganz persönlich fragen, ist das bei mir so? Oder hilfreich dazu ist auch die Frage, wer sind meine Freunde? Es gibt ein altes Sprichwort, das ihr wahrscheinlich auch kennt. Das Sprichwort heißt, sage mir, mit wem du gehst, wer deine Freunde sind, und ich sage dir, wer du bist. Selbstverständlich werde ich das nicht tun, ich kann das auch nicht tun, aber das kann man selber herausfinden, wer man ist, ob man wiedergeboren ist. Auch aufgrund dieser Auswirkung des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt. Jetzt komme ich noch zum letzten Kennzeichen, es gibt noch mehrere in der Bibel. Aber für heute das Letzte. Es heißt, ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Dazu wieder eine von vielen Bibelstellen aus dem Römerbrief, Kapitel 8, jetzt Vers 14, wo es ganz einfach heißt, welche der Geist Gottes leitet, welche Menschen der Geist Gottes führt, die sind Gottes Kinder. Die sind wiedergeboren. Wenn ich zurückschaue in mein Leben, und ich habe ja unterdessen schon einige graue Haare oder sogar weiße Haare bekommen, dann komme ich nicht zum Staunen heraus, wie Gott mich geführt hat. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, Gott hat mich immer so geführt, wie ich mir das gewünscht habe. Es gibt Passagen in meinem Leben, wo ich mir noch heute frage, warum musste das so sein, die für mich unverständlich sind. Und es wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch weitere solche Passagen geben, die ich nicht verstehe, wie Gott mich führt. Und trotzdem, wenn ich so über das Ganze zurückschaue, in meinem bisherigen Leben, komme ich aus Staunen nicht heraus, weil ich sagen muss, Gott hat mich gut geführt. Und das ist so, ein wiedergeborener Christ wird von Gott geführt. Das heißt, er weiß, Gott hat einen wunderbaren Plan für mein Leben. Ein Plan, den er sich individuell ausgedacht hat für mich. Ein Plan, der aus seiner Liebe zu mir heraus entstanden ist. Als junger Mensch war das für mich zum Beispiel sehr, sehr hilfreich zu wissen, Gott weiß auch am besten, welcher Partner, welche Frau zu mir passt. Ich war völlig überfordert in der Frage der Partnerwahl. Ich habe immer gedacht, ja, es gibt so viele nette junge Mädchen und wenn man sie kennenlernt, sind die alle meistens freundlich. Aber sind sie nach 10 Jahren wirklich noch freundlich und passen sie auch dann noch zu mir? Und ich zu ihnen natürlich auch. Das hat mir so geholfen. Als Christ werde ich auch in dieser schwierigen und wichtigen Frage geführt. Und ich darf heute sagen, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Auch in der Frage der Partnerwahl auf Gottes Führung zu achten und nicht nur auf die momentanen Wallungen der Hormone oder irgendwo in Torschutzpanik zu geraten. Denn ein wiedergeborener Mensch weiß sich von Gott geführt und das gibt auch Mut für die Zukunft. Ich möchte diese 5 Auswirkungen der Wiedergeburt nochmals kurz zusammenfassen. Erstens, so der Geburtsschrei, das merkt jeder, wenn er wiedergeboren wird, sofort eine tiefe Gewissheit. Ich bin jetzt angenommen bei Gott. Ich habe Vergebung meiner Sünden. Ich bin ein Kind Gottes. Wenn ich sterbe, weiß ich, wohin ich komme. Die zweite Auswirkung, da entsteht, beginnt so eine echte Liebe zu Jesus. Und da kommt gleich die dritte Auswirkung. Diese Liebe zu Jesus, die bewirkt auch eine Liebe zu all dem, was Gott gefällt. Und auch eine Distanz und Ablehnung zu all dem, was Gott missfällt, was in den Augen Gottes Sünde ist, böse ist. Die vierte Auswirkung der Wiedergeburt, ganz konkret, ein Wiedergeborener zieht es immer wieder zur Gemeinschaft mit anderen Christen. Und die fünfte Auswirkung, auch eine wunderschöne, ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Und ich möchte dich heute Morgen ganz persönlich fragen, sind diese Auswirkungen, sind diese Kennzeichen in deinem Leben zu finden? Du kannst dir nur alleine selber die Antwort geben. Aufgrund dieser Auswirkungen bin ich wiedergeboren oder bin ich nicht wiedergeboren? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann danke Gott dafür. Halte auch daran fest, Jesus ist mit mir und zwar mit seiner Auferstehungskraft. Freu dich daran, es gibt niemanden in deinem Leben, der dir näher ist als Jesus, auch nicht dein Ehepartner, auch nicht dein bester Freund. Und genieße diese Gewissheit einfach in vollen Zügen, dass du bei Gott durch Jesus völlig angenommen bist. Und wenn du heute jetzt die Frage nach der Wiedergeburt mit Nein beantworten musst, dann muss ich dir oder darf ich dir sagen, aufgrund des Wort Gottes, dann bist du immer noch ausgeschlossen vom Reich Gottes. Das ist nicht meine Meinung, sondern das sagt Jesus in Johannes 3, den Nikodemus. Wer nicht von Neuem geboren ist, dreimal betont das Jesus im gleichen Kapitel, der ist ausgeschlossen vom Reich Gottes, weil da ist kein persönlicher Kontakt da mit Gott. Man kann wohl noch religiöse Erfahrungen machen irgendwo, Aber es ist kein wirklich persönlicher Kontakt da. Der Heilige Geist ist nicht wirklich in meinem Leben. Und wenn du gemerkt hast, ich bin nicht wiedergeboren, dann möchte ich dich einfach ermutigen, suche nach dieser geistlichen Neugeburt. Suche sie im Wort Gottes, suche sie in der Bibel. Möchte dich auch ermutigen, suche jetzt nach dem Livestream, wenn irgend möglich, einen ruhigen Ort auf, in einem ruhigen Raum oder irgendwo draußen in der Natur und sage dort Jesus, Jesus, ich möchte so gerne die Gewissheit haben, dass auch ich wiedergeboren bin. Ich möchte dich auch ermutigen, gehe die ganz konkreten Schritte, die ich aufgezeigt habe am letzten Sonntag, am 24. Mai in der Predigt. Und auch hilfreich ist oft, wenn man ein Gespräch sucht mit erfahrenen Christen. So habe ich es damals auch gemacht. Ich habe das Gespräch gesucht mit erfahrenen Christen, weil ich merkte, ich bin nicht wiedergeboren. Und ich möchte heute auch von meiner Seite ein Angebot machen, weil es bei diesem Thema von heute wirklich um eine grundlegende, eine existenzielle Frage handelt. Und deshalb das Angebot, eine Viertelstunde nach der Predigt, jetzt haben wir nacht 10 vor 11, also ab 10:55 kann man nicht unter folgenden Nummer auch heute telefonisch erreichen. Wenn du einfach noch Fragen hast dazu, wenn noch irgendwelche Unsicherheiten sind, darfst du gerne mich erreichen auf dieser Telefonnummer, die da eingeblendet ist. Kommen zum Schluss. Jesus lässt sich so gerne finden. Jesus schenkt noch heute so gerne eine Wiedergeburt. Und deshalb sagt Jesus, wer mich sucht, der wird mich finden. Weil sich Jesus so gerne finden lässt. Gott möge dich reich segnen. Gerne möchte ich jetzt mit uns auch noch beten zum Abschluss dieser Predigt. Jesus, wir möchten dir ganz herzlich danken, dass du das Wunder einer geistlichen Neugeburt möglich gemacht hast. Und zwar durch dein freiwilliges Sterben am Kreuz für uns, durch deinen Tod und auch durch deine Auferstehung. Und auch dadurch, dass du am Pfingsten den Heiligen Geist gesendet hast. Danke, Herr Jesus, dass du unser Leben kennst. Und ich bitte dich, lass diese Predigt zur Ermutigung nachwirken für diejenigen, die eine solche Wiedergeburt erlebt haben. Dass sie froh darin leben, dass sie dieses Geschenk in allen Facetten, sind ja noch viel mehr, als wir heute gepredigt und gehört haben, genießen können. Ich bitte dich, Jesus, auch für diejenigen, die unsicher sind. Lass sie durchbrechen zu einer frohen Heilsgewissheit. Bitte dich für die, die gemerkt haben, vielleicht heute Morgen, ich bin ja gar nicht wiedergeboren, vielleicht schon länger das vermuten. Ich bin nur ein Traditionschrist, bin nur ein bisschen angehaucht christlich, anerzogen christlich, nur ein bisschen sozialisiert christlich. Ich bitte dich, dass sie bereit sind, die Hindernisse wegzuräumen, dass du einziehen kannst in dem Leben. In der Regel weiß man ja, was die Hindernisse sind, Jesus. Schenk ihnen den Mut. Auch den Mut, dass sie Hilfe suchen. Dass sie so eine Wiedergeburt erleben können, die du so gerne schenkst. Jesus, ich bitte dich auch für unsere ganze Gemeinde. Und ich danke dir, dass wir schon bald wieder zusammenkommen dürfen. Auch ganz real wieder. Gemeinschaft pflegen dürfen. Segne die ganze Gemeinde auch in der nächsten Woche. Amen. So viel für heute aus unserem Livestream-Studio. Ich danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Aufnehmen und Bewegen vom Wort Gottes und wünsche euch allen noch einen ganz schönen, gesegneten, sonnigen Pfingstsonntag und eine gute nächste Woche. Bis bald. Gottes Segen.